in Therapie habe ich das auch so ausgedrückt, dass ich auch ein bisschen von mir selbst enttäuscht war, im Sinne von, ich habe dem Täter immer auch sehr viel Güte zukommen lassen, also auch innerhalb des Gerichtsverfahrens. Mhm. Ich habe zum Beispiel bei der Polizei, habe ich schon, als ich damals meine Aussage gemacht habe, angefangen auch zu versuchen, zu rechtfertigen, warum das passiert ist. Mhm. Ne? Was meine Anwältin meinte, das ist unnötig, also es ist für die Aussage nicht relevant und das spielt dem Verteidiger nur in die Karten. Wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht, die Polizei hat mich da auch nicht vorgeschützt. Ist aber in Ordnung, weil gehört halt zu meiner Persönlichkeit zu. Ne? Und auch zu meinem Problem, was ich hatte, eben den Täter auch in Schutz zu nehmen. Und ich denke, es musste ich tun, um sozusagen später erkennen zu können, dass das falsch ist.
Hi und herzlich willkommen zum Survivor Queen Podcast, dem Podcast von und für Opfer, Betroffene und Überlebende von sexualisierter Gewalt. Dieser Podcast ist voll mit Mutmachgeschichten von vielen tollen und starken Survivor Queens. Und außerdem voll mit Tipps und Tricks von ExpertInnen rund um das Thema Traumaaufarbeitung und vielem mehr. Wir sind Mai Nguyen, Traumatherapeutin, und Famia Atalanta, Sozialarbeiterin. Wir begleiten dich als Hosts durch diesen Podcast. Dieser Podcast wird dir von der gemeinnützigen Survivor Queen Organisation präsentiert und über Spenden finanziert. Wir wünschen dir viel Inspiration, viel Freude, viele Aha- und Heilungsmomente beim Hören. Die Gerichtsverhandlung ist durch. Wie geht es jetzt weiter bei Marco? Wenn du den ersten Teil zur Gerichtsverhandlung noch nicht gehört hast, spring gerne eine Folge zurück. In dieser geht es um alles, was so danach war. Die Reflexionen nach der Gerichtsverhandlung. Wie kommt er jetzt damit klar? Wie geht er mit Hochfunktionalität im Alltag um? Was bedeutet eigentlich seine Berufswahl? Wie hingen die mit den Taten vielleicht zusammen? Ein ehrliches Gespräch über Wut, Vergebung und die Herausforderungen nach dem Weiterleben nach dem Prozess.
Jetzt machen wir einen Sprung, jetzt alles nochmal zusammengefasst und jetzt gucken wir mal, wie ging es für dich weiter nach der Gerichtsverhandlung? Das war ja auch noch aufregend.
Genau, das war für mich sogar deutlich aufregender, was so zumindest meine Zukunft angeht, also deutlich wichtiger, glaube ich. Also aufregender nicht, das ist Quatsch, weil ich war natürlich so nervös und aufgeregt wie noch nie vor der Gerichtsverhandlung. Aber was danach passiert ist, das war für meine Heilung sehr viel wichtiger als der Gerichtstermin selbst. Weil ich müsste nochmal zurück das Licht darauf blicken, mir wurde ja die Nebenklage abgewiesen. Und dadurch habe ich mich ohnehin schon ungerecht behandelt gefühlt. Mhm. Und jetzt war das dann so, dass am nächsten Tag habe ich dann in der Lippischen Landeszeitung, also es ist von dem Landkreis da, von Detmold, ist das halt die normale Tageszeitung, dass es da einen Bericht darüber gab. Natürlich anonymisiert, aber ich habe sofort anhand der Zahlen erkannt, dass es um mich geht, anhand des Alters und so weiter und so fort. Mhm. Und natürlich auch anhand des Zeitraums, weil es ist sehr unwahrscheinlich, dass am selben Tag noch eine ähnliche Verhandlung passiert ist. das hat mich unfassbar wütend gemacht, weil die Presse, nenne ich es mal vorsichtig, die hat mehr Informationen bekommen als ich. Die wussten das genaue Strafmaß, die wussten auch schon in die Höhe dessen, wie er bestraft werden würde, die wussten auch, was letzten Endes vor Gericht zur Anzeige kam, also was letzten Endes wirklich, ich weiß gerade das richtige Wort nicht, der Umfang des Ganzen geworden ist. Mhm. Und das war wie ein Schlag ins Gesicht, so als wäre, und ich meine, das sagen irgendwie alle Betroffenen, dass nur Zeuge zu sein, sich falsch anfühlt. Und ich meine, das ist auch so. Das ist auch falsch. Aber da wurde mir das erste Mal auch richtig bewusst. Ich habe davor gedacht, okay, ja, das ist falsch, aber es fühlt sich für mich gar nicht so schlimm an. Es ist halt so, wie es ist. So ist das Gesetz. Mhm. Aber in dem Moment, als ich das dann gelesen habe in der Zeitung, dass die viel mehr wissen als ich, obwohl ich der Betroffene bin, da kam das Gefühl tatsächlich hoch. Und da wurde ich auch stinksauer. Und das war erstmal sehr, sehr schwer, eben weil meine Therapie war vorbei zu dem Zeitpunkt. Da würde ich auch gerne, das ist zwar jetzt leider ein ganz anderer Schritt, da habe ich mich ja gerade dran erinnert, das würde ich gerne noch loswerden. Mhm. Weil meine Gerichtsverhandlung, die war so am 14. März, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher, ob es der 14. war. Mein Geburtstag ist am 4. März und am 11. März war meine zweite Therapie und Langzeittherapie war dann vorbei. Und das hat sich dann alles so ein bisschen wie eine Art Wiedergeburt angefühlt. Also wirklich symbolträchtig. Und ich habe auch dieses Erlösungsgefühl auf der Heimfahrt vom Gerichtssaal gehabt. Und dadurch hatte ich aber natürlich das Problem, meine Therapie war vorbei. Sprich, die ganzen Probleme, die ich jetzt dadurch erst entwickeln durfte, und ich meine, das durfte durchaus ernst, das sind keine Anführungszeichen, die musste ich dann eben alleine verarbeiten erstmal. Ich habe aber mit meinem Therapeuten davor natürlich darüber gesprochen, weil wir waren eigentlich auch beide davon ausgegangen, dass wir noch Zeit haben würden, wenn es zur Gerichtsverhandlung kommen sollte. Hat sie aber eben so lange hingezogen, dass die Therapie in der Zwischenzeit lang ausgelaufen ist. Da hatten wir aber die Vereinbarung gemacht, dass wir uns eben danach noch sporadisch wiedersehen. Es gibt diese Möglichkeit, sich eben bis zu 3-mal im Quartal zu sehen, auch wenn man keine aktive Therapie hat. Und das haben wir dann eben genutzt. Das waren aber eben von dem Punkt an noch 6 Wochen Zeit, bis ich dahin musste. Und da habe ich dann eben meine Anwältin und die psychosoziale Prozessbegleitung so ein bisschen in ganz vorsichtigen Anführungszeichen so missbraucht. Also ich habe die auch darum gebeten, ob das in Ordnung wäre, mit denen dann darüber zu sprechen, weil ich gerade niemanden anders habe, um diese Gefühle vernünftig zu verarbeiten. Und die Prozessbegleitung meinte sogar, sie sind dafür da, also auch für die Nachbesprechung sozusagen. Und meine Anwältin, wie gesagt, die ist großartig, die hat das einfach dann mitgemacht. Die hat da auch dann sich dafür eingesetzt. Und das war auch unbedingt notwendig, weil wenn ich da zum Beispiel darüber nachdenke, und das hatte ich am Anfang des Gesprächs kurz angedeutet, ich möchte da unfassbar gerne viel spekulieren, wenn ich das lese, was in der Zeitung berichtet wurde. Weil angezeigt von der Staatsanwaltschaft wurden über 200 Taten in einem Zeitraum von 5 Jahren. Und vor Gericht, und was er gestanden hat, waren nur 36 über einen Zeitraum von 3 Jahren. Hm. Und zwar über einen Zeitraum, in dem er selbst auch noch nicht volljährig war. Und das ist, soweit ich spekulieren möchte, einer der Hauptgründe, warum ich kein Nebenkläger sein durfte, weil ich dann gegen einen Jugendlichen vor Gericht gezogen bin. Und zweitens, weil auch das vor Jugendschutzrecht oder was auch immer das richtige Wort dafür ist, eben auch bestraft werden würde. Und das empfinde ich tatsächlich als buchstäblich falsch, weil ein paar der wichtigsten Beweise, ne, also die ich Hinweise darauf, wie lang der Zeitraum war und wo ich auch ganz stichhaltig das sogar nachweisen kann, dass das so gewesen sein muss, die waren aus der Zeit, als er schon erwachsen war. Und das hat mich unfassbar wütend gemacht. Also es hat sich dann eben so angefühlt, als hätte da die Staatsanwaltschaft quasi Zugeständnisse gemacht. Hauptsache, dass er überhaupt gesteht. Weil auch in dem Zeitungsartikel stand eben auch, aufgrund der besonderen Umstände, das hat mich auch ziemlich wütend gemacht, muss ich sagen, und der besonderen Schutzbedürftigkeit des Opfers. Und das stimmt natürlich. Also ich war das größte Nervenbündel vor Gericht, auch bei den Aussagen bei Polizei und Ermittlungsrichterin. Dennoch haben mir alle bestätigt, sowohl meine Anwältin als auch die Staatsanwaltschaft und die Richter jeweils, dass ich das unfassbar gut gemacht hätte. Und die Richterin hat sogar im Gerichtsverfahren gelobt, wie reflektiert ich mit der Sache umgehen kann. Und dann empfinde ich das sogar fast als Beleidigung, wenn ich ganz ehrlich bin. Dass mir auf der einen Seite gesagt wird, ja, der Brinkmann ist extrem glaubwürdig, das ist alles sehr, sehr gut, wie der das hier leistet. Und auf der anderen Seite haben wir aber dem Täter zugestanden, dass er nicht volljährig gewesen sein kann zu den späteren Tatzeitpunkten. Und das hat Monate gebraucht, um ehrlich zu sein, um das vernünftig zu verarbeiten. Das hat, genau, wie gesagt, echt wirklich Zorn und Wut ausgelöst, eben witzigerweise nicht mal auf den Täter, das sehe ich ein bisschen anders, da komme ich gleich noch zu, sondern wirklich auf die Staatsanwaltschaft. Und da hatte ich dir auch, wir hatten ja da kurz bei WhatsApp geschrieben, auch gesagt, da gibt es noch ein paar Dinge, die ich erst verarbeiten möchte, bevor ich nochmal in den Podcast wollen würde, eben weil ich weiß, ich bin gerade so schwer davon betroffen, ich kann da gar nicht vernünftig drüber reden. Und eben das war einer der Hauptpunkte davon. Und das Spannende war, und da sehe ich sogar ein bisschen einen blinden Fleck in der Justiz, beziehungsweise in dem ganzen System drumherum. Meine Prozessbegleitung hat das eine ganze Weile mitgemacht. Und ich habe dann, die hat dann halt versucht, auch mir Lösungen anzubieten, wie ich damit umgehen kann, eben weil ich ja keine andere Wahl habe. Ich habe ja nicht die Chance, in Revision zu gehen oder so. Und da habe ich ihr dann gesagt, nee, sie würde mich halt wirklich falsch verstehen. Es geht mir nicht darum, irgendwie, also wenn ich in Revision hätte gehen können, hätte ich das gemacht? Nicht, wie du gerade auch meintest, nicht, weil ich irgendwie eine höhere Strafe gewollt hätte oder so, sondern weil es darum geht, dieses Gefühl, was ja auch wieder ein Stück weit das Kind von mir ist, von damals, dass das vernünftig gehört wird und dass es eben ernst genommen wird. Da hatte ich nämlich das Gefühl, dass das nicht der Fall gewesen ist in dem Moment. Dann meinte sie halt, ja, dann ist das so, nee, ich weiß nicht mehr genau, was sie gesagt hat. Ich möchte sie jetzt auch nicht schlecht reden, weil wie gesagt, sie hat es unfassbar gut gemacht. Aber diese Lücke im System ist eben, dass man dann das Opfer damit alleine lässt. Nee, die hat dann eben gesagt, das ist nun mal so, Herr Brinkmann. Also das ist jetzt nicht wortgemäß, sondern halt im übertragenen Sinne. Sie hat das wirklich sehr viel besser verpackt. Und damit müssen sie halt jetzt einen Weg finden, damit umzugehen. Und da hat sie natürlich recht, ne? Das ist so. Aber was ich dann auch in der ersten Sitzung nach dem Gerichtsverfahren mit meinem Therapeuten besprochen habe, war, dass wie kann es sein, dass eigentlich das bestmögliche Ergebnis, was ich hatte bei der Gerichtsverhandlung, zu so negativen Gefühlen im Opfer führt? Also das kann ja keine Gerechtigkeit sein. Und ich meine, man kann natürlich jetzt darüber philosophieren und irgendwie so eine Art Justizphilosophie aufmachen und da diskutieren, was ist wirklich echte Gerechtigkeit. Aber das will ich gar nicht. Ich will eigentlich nur sagen, das ist definitiv keine. Gerechtigkeit sollte sein, die Bedürfnisse des Opfers zu befriedigen, aber auch nur in dem Maße, dass es gesund werden kann. Und eben, ja, ein gerechtes Strafmaß zu finden. Und da habe ich eigentlich auch gar nichts dran auszusetzen. Ich bin sogar seit der ganzen Geschichte sehr überzeugt von unserem Justizsystem, insgesamt zumindest. Es gibt natürlich viele Lücken und Probleme, aber ich glaube, jedes System hat in irgendeiner Form Probleme.
Aber magst wo würde ich das Strafmaß verraten?
Genau, da würde ich auch gleich noch erzählen. Letzter Satz zu dem Thema, weil ich denke wirklich, dass es darum geht, wenn es vor allem darum geht, zurückliegende Taten zu verarbeiten für das Opfer, dann sollte es nur darum gehen, eine Möglichkeit zu schaffen, psychologisch zu heilen. Und da finde ich zum Beispiel, es gibt ja auch so neumodische Lösungen wie eine außergerichtliche Einigung oder sowas. Die habe ich früher sehr belächelt. Jetzt muss ich sagen, ist das wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Es gibt bestimmt Menschen, die brauchen diese öffentliche Bestätigung, dieses Gehörtwerden, vielleicht nicht in dem Maß, sondern vielleicht nur vom Täter. Und dann ist das individuell wahrscheinlich sogar die bessere Lösung, weil sie das Opfer wieder in Schutz nimmt und zwar auch mündig in Schutz nimmt. In meinem Fall hatte ich aber leider das Gefühl, dass das für mich entschieden wurde. Und ich verstehe es auch dahingehend nicht, weil ich habe da bei der Ermittlungsrichterin damals gesagt, als sie fragte, warum gehe ich vor Gericht, da habe ich gesagt, ich möchte für den kleinen Jungen, der damals niemanden hatte, jetzt symbolisch einstehen. Und zwar egal, wie anstrengend das werden sollte. Und jetzt hat letzten Endes die Staatsanwaltschaft zumindest, so wie es in diesem Zeitungsartikel geschrieben war, über meinen Kopf hinweg entschieden, dass das zu viel für mich gewesen wäre. So fühlt es sich an. Wie gesagt, das ist nur Spekulation. Aber das war dieses Gefühl, mit dem ich da kämpfen musste nach der Gerichtsverhandlung. Und genau, auch in der Zeitung, wie du gerade gefragt hast, stand auch dann das Strafmaß. Das wird für die meisten sicherlich sehr enttäuschend klingen. Mich hat es witzigerweise weder enttäuscht noch, es hat gar nichts mit mir gemacht. Also es war eine Zahl, die hat weder in dem Moment noch danach in irgendwas in mir ausgelöst. Also da habe ich die Bestätigung erfahren, glaube ich zumindest, dass mir das auch wirklich nicht wichtig gewesen ist. Trotzdem, wenn man es objektiv betrachtet, ist es wirklich ein bisschen sehr gering. Aber andererseits, meine Anwälte meinte das auch, man muss es immer betrachten, da wurde quasi ein Jugendlicher bestraft. Ne? Genau, und es waren dann nämlich 5.000 Euro an den Kinderschutzbund über einen Zeitraum von 5 Jahren.
Okay.
Genau. Und an sich finde ich die Strafe super. Ne? Also das war was, da habe ich mit meiner Anwältin drüber gesprochen. Einmal, dass das ein Zeitraum von 5 Jahren ist. Ne? Man könnte jetzt denken, das ist sehr wenig Geld im Monat, wenn man das rausrechnet. Das tut ja gar nicht weh. Aber der Sinn dahinter ist zumindest, so hat es meine Anwältin mir erklärt, und so empfinde ich das tatsächlich auch, dass der Täter eben diese 5 Jahre auch darüber nachdenken muss. Also er wird immer wieder daran erinnert, dass er dieses Geld dafür bezahlen muss. Und das sehe ich sehr, sehr positiv. Das finde ich auch sehr weit gedacht. Also da hat die Justiz auch tatsächlich um die Ecke gedacht sozusagen. Finde ich sehr schön. Und auch natürlich der Zweck an den Kinderschutzbund. Es gibt zum Beispiel hier in der Nähe ein Gebäude von denen, das ist so abgewranst. Also die brauchen jeden Cent, würde ich tatsächlich sagen. Mag natürlich auch an der Stadt liegen, aber gehe ich erstmal nicht von aus. Ja.
Für diejenigen von euch, die uns nicht zuschauen, sondern nur zuhören, ich sehe Marco gerade selig lächelnd ein bisschen nach oben gucken. Also da da ist gerade was, also da passiert was, wenn du das gerade erzählst und wieder erlebst. Ich habe natürlich auch meine Therapeutinnenbrille auf und merke, okay, da ist Verarbeitung, da ist was passiert bei dir, eine große, große Veränderung, besonders zu vor einem Jahr und auch im Vergleich zu dem, was du eben erzählt hast während der Gerichtsverhandlung. Ne, da war noch viel hart und schwierig und jetzt ist also so ein, gar nicht so richtig so leicht zu beschreiben, aber ja, so ein seliges, ja. Das sind jetzt die Zahlen, aber das ist okay, das macht nicht viel mit mir, eher positiv und ach ja, cool, das nochmal zu verstehen. Aber da ist ein Verarbeiten oder ein Verarbeitet drin.
Genau,
Ja.
weil ich merke auch, ich hatte ja beim letzten Mal auch erzählt, dass ich ein richtiges Bedürfnis entwickelt habe, darüber zu sprechen. Und das ist auf der einen Seite extrem abgeflacht, aber eben aufgrund dieses, also das Bedürfnis ist befriedigt, also dass ich gehört werde. Aber auf der anderen Seite ist das nach wie vor da, deswegen bin ich ja auch heute hier und deswegen habe ich auch sehr viel Spaß daran, muss ich zugeben, eben anderen helfen zu können, beziehungsweise eben diese Erfahrung teilen zu können. Und ich glaube, das ist eben erst möglich, wenn man sich davon befreien konnte. Ne, weil du hast gerade auch zurückgeführt auf unser letztes Treffen. Da, wenn ich daran zurückdenke, ich war auch da natürlich sehr unzufrieden mit, so im Nachhinein, wenn ich drüber nachdenke. Aber eben, weil ich dann noch sehr viel befangener gewesen bin. Weil ich da zwar auch sehr frei und auch schon sehr gesund reden konnte, aber eben nicht wirklich über die Sache an sich, sondern eher um das Ganze drumherum. Ne, und das geht heute einfach so viel besser. Und beziehungsweise eigentlich, ich glaube sogar so gut, dass es keine Stufe mehr darüber geben wird, aber wer weiß. Ich habe gleich noch zwei Themen, die ich eben auch zuvor nicht vermutet hätte, dass sie überhaupt existieren würden. Auf die möchte ich eingehen, aber vorher würde ich gerne noch das Thema Täter abschließen, so ein bisschen. Weil ich sagte ja auch gerade schon, ich sehe auch mittlerweile, also ihn im anderen Licht auch, aber auf eine andere Art und Weise, aber auch das, wie ich es vor Gericht wahrgenommen habe und wie ich dann auch das vor Gericht ausgedrückt habe, sehe ich mittlerweile auch noch ein bisschen anders. Weil tatsächlich ist es auch so, in diesen Wochen nach der Gerichtsverhandlung, wo ich erstmal alleine damit umgehen musste, oder zumindest mit der Hilfe von Anwältin und Prozessbegleitung, da gingen auch viele Gedanken wieder stark gegen den Täter. Und dabei wird mir aber sehr schnell bewusst in der Reflexion, dass der Täter eigentlich sich damit, das, wie sagt man das, sich halt das, was ist das Gegenteil von einem Gefallen?
Sich nichts Gutes damit getan
Genau,
hat?
also er hat sich eigentlich das Schlechteste damit getan, was er hätte tun können. Weil, also ist wieder nur Spekulation, aber es sieht natürlich für mich so aus. Und auch wenn ich mir die Entschuldigung anhöre, beziehungsweise darüber nachdenke, wie sie geklungen hat, sieht das für mich ja so aus, als hätte er versucht, so glimpflich davonzukommen wie möglich. Und wenn ich auch daran denke, wie authentisch diese Scham gewesen ist und wie ich die versuche einzuordnen, dann glaube ich, habe ich auch mit dieser Spekulation recht, aber ne, mit Vorsicht zu genießen. Weil er hat sich aus meiner Perspektive die Möglichkeit selbst weggenommen, jemals, und das klingt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber seine eigene Seele reinzuwaschen. In dem Moment, wo er sich selber verwehrt hat, zuzugeben, also die Wahrheit zuzugeben, hat er sich auch selbst verwehrt, ja, Vergebung dafür zu erfahren. Ne, also
Weil die hätte er
ich,
nur von dir bekommen können.
ja, beziehungsweise auch das, da bin ich, glaube ich, sogar noch ein bisschen anders aufgestellt, weil ich glaube, die Vergebung von mir, die hätte er sozusagen mittlerweile, eben weil ich heilen konnte und weil ich meine Zukunft unfassbar positiv sehe. Aber, und das, verzeih, ist ein bisschen schwierig zu formulieren, ich glaube, dass, also ich glaube fest an zweite Chancen und ich glaube auch noch fester an Rehabilitation. Also ich glaube, auch da unser Justizsystem macht das sehr, sehr gut, dass sie versucht, Täter wieder zu resozialisieren oder auch Täterschutz zu betreiben, natürlich in extremen Maßen. Das ist nicht in Ordnung, wie wir es heute sozusagen betreiben, gar keine Frage. Aber zu einem gewissen Grad stehe ich da auch voll hinter, dass ein Erwachsener auch vor seinen jugendlichen Taten zum Beispiel geschützt werden muss. Keine Frage. Aber ich glaube, um diese zweite Chance auch zu verdienen, in Anführungszeichen, muss man seine Schuld auch eingestehen. Und ich glaube, und das ist zumindest auch ein innerpsychischer Prozess, den ich bei mir selbst beobachten konnte, um zu heilen, um auch wirklich etwas zu überwinden, egal ob man Täter ist oder Opfer ist, ist es notwendig zu akzeptieren, was man falsch gemacht hat. Und wenn man das nicht schafft, dann verfolgt einen das so lange weiter, bis man das endlich schafft. Und er hatte die Chance, sich wirklich von allem reinzuwaschen, indem er einfach gesteht im Sinne der Anklage, indem er einfach alles zugibt und die weltlichen Konsequenzen annimmt, dann wäre alles in Ordnung gewesen. Also für ihn jetzt auch. Also ich glaube, unabhängig von mir, das hätte mir wahrscheinlich auch geholfen. Aber ich habe auch ja erlebt, ich bin unabhängig vom Täter geheilt worden. Das ist tatsächlich egal jetzt, ob er das vollständig zugegeben hat oder nicht. Ich fühle mich trotzdem heute unfassbar gut. Aber wenn ich an den Täter selbst denke, der hat damit eigentlich seine Zukunft verdammt. Und ich finde das auf der einen Seite traurig, aber auf der anderen Seite ist das auch, und das gebe ich ungern zu, ist das aber auch sehr befriedigend, dass er sich seine Zukunft selbst damit zerstört, indem er eben sich nicht davon befreit, indem er nicht zugibt, was er falsch gemacht hat.
Ja.
Ja.
Ja, und das ist ja auch, also ich finde es total gut, dass du dir auch die Gedanken in die Richtung erlaubst, ne? Dass du auch auf den Täter blickst und für dich schaust, okay, was bedeutet das für dich, was er da getan hat? Was glaubst du, wie es für ihn ist? Ne? Also da ist ja auch bei, ich sag mal, einigen Betroffenen auch irgendwie eine Sperre drin. Nein, ich will gar nicht an den Menschen denken, es geht nur um mich. Das kann eine aktive Entscheidung sein, wenn die so ist. Cool, Haken dran. Wenn es aber eher ein ist, nie auf gar keinen Fall dahin schauen und dass du das für dich anschaust und das für dich einordnest. Ne? Das ist ja, und das sagst du ja auch mehrmals, ne? Das ist deine Weltanschauung, deine Wahrnehmung, so denkst du, sieht das aus und ganz ehrlich, das ist das Wichtigste, weil es ist dein Leben.
Genau, ne, das meinte ich auch vorhin, als wir darüber gesprochen haben, was für Tipps kann ich mitgeben? Man muss eben selber wissen, was braucht man? Und für mich war eben die ganze Zeit über klar, ich habe als Kind und Jugendlicher immer den Täter gerechtfertigt. Ich habe immer alle Schuld auf mich genommen. Ich habe auch die Scham selber empfunden. Und das musste von mir endlich abgegeben werden. Ne, so sehr das auch über Jahre, Jahrzehnte lang zu meiner eigenen Weltanschauung auch gehört hat, dass ich falsch bin, dass ich das Problem sei. Ich musste es schaffen, das auf der emotionalen Ebene zu überwinden, aber eben auch so symbolisch. Ne? Das hatten wir heute schon mehrfach, das Thema. Die Psyche, zumindest meine, die lebt unfassbar gut, wenn man so eine Symboltat auch durchführt.
Ja.
Und dahingehend war es, zum Täter zu blicken, war tatsächlich mit das einzig Richtige, eben weil ich jahrelang die Schuld vom Täter weggenommen habe. Selbst in dem Moment, wo ich wusste, dass mir was Schlechtes angetan wurde, habe ich trotzdem den Blick immer nur bei mir gehabt und immer noch gesucht, was kann ich anders machen, wie kann ich sowas vermeiden. Das ist zwar auf so einer Selbstwirksamkeits- und Verantwortungsebene auch durchaus gesund, aber das ist nur 50-50. Man muss die Verantwortung mindestens genauso sehr beim anderen suchen. Und ich habe das halt gar nicht. Und dahingehend, ja, du hast es gerade besser formuliert als ich. Ne? Also der Blick zum Täter ist unfassbar wichtig, um zumindest, wenn das eigene Trauma so konstelliert ist, wie jetzt bei mir, um zu heilen. Also dass man wirklich auch ganz, das klingt vielleicht auch schwer nachvollziehbar, aber ohne zu verurteilen, sich dem Täter anschaut. Ne? Eben auch guckt, warum hat er das getan. Das kann unfassbar helfen. Ne? Und damit möchte ich nicht den Täter in Schutz nehmen und auch nicht rechtfertigen, auf gar keinen Fall.
Ja.
Aber das hat meiner Heilung extrem geholfen.
Da sind wir auch in einem Selbstwirksamkeits- und Resilienz-Thema drin. Ne? In dem Moment, in dem wir Dinge verstehen, ne? Das ist ja menschlich, wir wollen Dinge verstehen, wir wollen Menschen verstehen, wir wollen Abläufe verstehen. In dem Moment, in dem du dir Erklärungen suchst, ne, für dich das am wahrscheinlichsten, warum hat er wie wo gehandelt, ist ja die Welt wieder verstehbarer, erklärbarer und dadurch, ich sag mal, ist nicht dieser eine Tab im Kopf die ganze Zeit offen, der sich fragt, warum hat er so das getan oder jenes oder so gehandelt, sondern okay, wir haben eine Erklärung, das ist die für uns wahrscheinlichste und dann kann unser Nervensystem diesen offenen Tab schließen und springt da nicht immer wieder hin. So, das schafft ja auch Frieden.
Ja, total. Du erinnerst mich da auch gerade an eine Session, die ist schon bestimmt anderthalb Jahre her, aber in Therapie, da sprachen wir auch über dieses Thema und da hat mein Therapeut gemeint, was Opfertypisches wäre eben auch zum Beispiel sein Weltbild darauf aufzubauen. Das ist passiert und dann gibt es meistens zwei Wege. Einmal, entweder war das nicht so schlimm und die Welt ist deswegen weiterhin in Ordnung oder umgekehrt, das war sehr schlimm, deswegen muss ich nicht in Ordnung sein, damit die Welt eben weiterhin erträglich sein kann, dass man sich sicher fühlt sozusagen. Und der Witz ist, bei mir hat es ein bisschen andersrum funktioniert. Also ich hatte zwar genau dieses Gefühl, also dass ich muss schuld sein, damit die Welt weiterhin in Ordnung ist. Aber die Heilung letzten Endes von diesem Gefühl war bei mir zu bemerken, dass das mit mir selber gar nichts zu tun hatte. Also nicht im Sinne von, der Täter hat das des und deswegen gemacht, sondern das hätte jeder andere auch sein können. Ich war einfach nur relativ prädestiniert dadurch, dass ich zum Beispiel viel kleiner, schwächer, jünger war und auch ein Kind war, das sich schlecht durchsetzen konnte, auch seine eigenen Bedürfnisse schlecht mitteilen konnte. Aber wenn da jemand anders gesessen hätte und der wäre so konstelliert gewesen oder vielleicht auch sogar resilienter als Kind als ich, dann hätte der das auch erfahren. Und das hat mir unfassbar geholfen zu sehen, dass eben das nichts mit meiner Persönlichkeit zu tun gehabt hat. Was ich zumindest sonst häufig höre, dass das genau das Gegenteil war, sondern man hat dann sich erklären können, okay, das lag exakt daran und das ist falsch gelaufen und das konnte ich falsch machen. Das habe ich heute verstanden und heute würde mir das nicht mehr passieren. Und auch da wieder ist von Fall zu Fall so individuell, das kann man nie pauschal sagen. Und da möchte ich auch noch mal richtig krass betonen, man braucht manchmal Therapie oder überhaupt das Außen, um das zu verstehen. Weil ich habe auch, als ich versucht habe, mich in Eigenarbeit zu heilen sozusagen, habe ich schon unfassbar viele Fachbücher zum Thema gelesen und immer wieder auch versucht, verschiedene Dinge anzuwenden. Die haben aber meistens nicht funktioniert, obwohl sie die Lehrbuchmethode sind und wo man auch immer wieder liest, dass das für die meisten Leute auch wunderbar funktioniert. Und der Witz aber ist, das habe ich dann in Therapie endlich lernen dürfen, du musst die individuelle Lösung finden, die mit deiner Psyche und dem, was dir passiert ist, zusammen funktioniert.
Ja.
Das ist dann wahrscheinlich eine Textbuchlösung, aber eben eine, die auf genau deinen Fall zutrifft.
Genau. Und in dem Moment, wo du gerade bist, in dem Stadium, in dem du bist, ne? Weil wenn du heute zurückschaust, sind vielleicht einige Methoden, die du damals verwendet hast, so, boah, ne? Aber genau zu dem Zeitpunkt war es das richtige Werkzeug. Und was auch noch wichtig ist, mit dem richtigen Menschen. So, also das unterschätzen ganz, ganz viele. Weil ich habe das Gefühl, ne, gerade so, ich sag mal, die letzten 5 bis 7 Jahre ist ja nochmal so die Selbsthilfe-Bubble sehr, sehr groß geworden. Ne? Sehr, sehr viele Ratgeber, Traumatipps hier und da und diese 5 Übungen und Atem und Breathwork und Dinge. Ne? Also es macht einen Unterschied, wenn wir es mit wem anders machen. Ja, es ist immer Hilfe zur Selbsthilfe, aber gerade in Bindungsverletzungen. Ne? In der Regel war es ja nicht der Fremde, der aus dem Gebüsch rausgehüpft ist, sondern das war jemand, den wir kannten, dem wir vertraut haben, der in unserem Umfeld war. Und in dem Moment, in dem wir eine Bindungsverletzung haben, eine Bindungswunde, heilt sie durch Bindung. Ne? Da sind wir bei dem wundervollen, magischen Wort korrigierende Bindungserfahrung. Ja, ich weiß, es sind 2 Worte. korrigierende Beziehungserfahrung. In dem Moment, in dem wir mit jemand anderem, der uns sieht, der uns hört und der uns dann noch das richtige Werkzeug raussucht und sagt, guck mal, ich glaube, das hier ist es. Lass uns das doch zusammen ausprobieren und beim nächsten Mal nochmal gucken, wie hat's gewirkt, wie hat's in deinem Alltag gewirkt und vielleicht justieren wir hier und da noch eine Schraube. Ne, und das macht den Riesenunterschied. Deswegen an der Stelle einfach nochmal ein ganz, ganz großer Appell und eine ganz große Einladung an euch, die ja vielleicht seit Jahren irgendwie mit sich alleine und ganz vielen Selbsthilfebüchern und vielleicht auch unserem Podcast und Instagram und Dinge versuchen, sich selbst zu helfen. Wenn du merkst, du kommst irgendwie nicht mehr weiter, du rennst gegen eine Wand, du liest das 20. Fachbuch, machst, ne, also wenn du merkst, okay, da ist ein Plateau erreicht und das ist in der Regel so, dass du erstmal ganz, ganz viel weiterkommst, weil ganz viele Aha-Momente und oh und cool und dies und irgendwann kommt so ein Plateau, wo du irgendwie denkst, oh, jetzt passiert aber gar nichts mehr. Das ist ein guter Moment, um die Unterstützung zu holen. Und das kann zum Beispiel bei mir sein, das kann aber auch ne, irgendwie Therapeutin in deiner Nähe sein. Das muss vielleicht nicht mal therapeutisch sein. Das kann eine psychologische Beratung sein. Das kann dich FreundInnen öffnen sein. Das kann eine Selbsthilfegruppe sein. Wir haben die Survivor Queen Community. Wir sind noch am Plan einer Männer-Community, die vielleicht Survivor King Community heißt, vielleicht irgendwie auch anders. Na, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Beratungsstellen bei dir vor Ort, Beratungsstellen online, Hilfetelefon sexueller Missbrauch. braucht, einfach mal anrufen, dass du mal irgendwo reden kannst und die dir vielleicht Sachen und Tipps mitgeben. Ne? Also es gibt einen Moment, und wenn du irgendwann an diesem Plateau bist oder vielleicht jetzt gerade und denkst, oh, Mai spricht über mich, ist das ein guter Moment zu überlegen, wie und wo kannst du korrigierende Beziehungserfahrung erleben, ins Sprechen und in Interaktion mit anderen Menschen kommen.
Ja. Also besser hätte ich es nicht sagen können. Gerade die Beziehungserfahrung in Therapie ist einfach mit nichts vergleichbar. Mhm. Und genau das ist es auch, was mir geholfen hat, überhaupt zu heilen. Gerade wenn ich jetzt an die ganzen Sachen denke, die erst nach der Gerichtsverhandlung überhaupt in mir entstehen durften. Und da haben wir auch noch vor dem Podcast-Gespräch kurz drüber gesprochen, eben weil es zwei Themen sind, die doch sehr, sehr heftig sind. Die kamen, also vor allem das, was ich jetzt als nächstes gerne loswerden wollen würde, das kam wirklich erst auf, als ich diese Ungerechtigkeit vor Gericht wahrgenommen habe. Als ich das wirklich so empfunden habe, ich wurde wieder nicht richtig gehört. Es wurde nicht ernst genommen. Ich bin nicht Nebenkläger. Ich kann dem Täter nicht auf Augenhöhe begegnen. Es wurde nicht das volle Strafmaß, oder wie auch immer das Wort dafür ist, anerkannt. Mhm. Das hat erstmal auch diese alten Gefühle von früher aufgerufen, die ich schon echt lange kenne, von Suizidgedanken. Auf der einen Seite dieses Trotzgefühl, dass man sagt, ey, wenn mich keiner ernst nimmt, dann zeige ich allen, wie schlimm das wirklich gewesen ist. Was natürlich vollkommen irrational ist und das auch keine Lösung ist. Also es hilft niemandem und das wird auch kein Gericht dazu bewegen, irgendwas anders zu entscheiden oder so. Und auf der anderen Seite aber auch dieses Gefühl der Machtlosigkeit, also das auch wirklich wieder aushalten zu müssen und sich trotz dessen, dass man eigentlich das Beste getan hat, was man tun kann, nämlich vor Gericht zu gehen und Gerechtigkeit einfordern und in meinem Fall ja sogar eins der bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen, ne, dass man dann trotzdem immer noch negative Gefühle dazu empfindet, dass man nicht darüber hinweg ist, nur weil man das jetzt gemacht hat. Das war unfassbar schwer zu begreifen und es hat eben dadurch, dass wir dann nur sporadisch Therapie hatten, auch recht lange gebraucht, das Ganze zu verarbeiten. Und das Interessante war dann, als ich dann wieder in Therapie war und wir dann sehr ausführlich eben darüber gesprochen haben, was ist vor Gericht mit mir wirklich passiert, da kamen ganz andere Gedanken noch auf, weil dieses alte Suiziddenken und so, damit komme ich mittlerweile extrem gut alleine klar, wenn sowas mal aufkommt. Das habe ich schon in meiner ersten Therapie vor vielen Jahren auch schon gelernt, wie man damit umgeht. Und das war auch wirklich nicht so schwer. Und da, glaube ich, hätte ich das auch alleine geschafft. Aber, und das ist eben was mir noch viel, viel schwerer gefallen ist, auszusprechen, selbst in Therapie. Und deswegen betone ich das so wegen der Beziehung. Also wenn ich zu meinem Therapeuten nicht schon eine über 2 Jahre bestehende Beziehung gehabt hätte, bin ich mir nicht sicher, ob ich das trotz dessen überhaupt hätte aussprechen können. Und zwar war das so, dass im Zuge dieser wirklich fundamentalen Ungerechtigkeit, die ich da empfunden habe, eben auch wieder in dieser vollen Härte, als wäre ich wieder das 11-jährige Kind, das missbraucht wird. Und diesmal eben nicht, dass ich das Gefühl verdränge und nicht wahrnehme, sondern diesmal habe ich das Gefühl vollkommen wahrgenommen. Im Übrigen denke ich auch da, dass das nur durch Therapie, durch jahrelange Therapie möglich ist, dass ich die Gefühle überhaupt so direkt wahrnehmen kann. Mhm. Da kam so ein unfassbar unangenehmes und so tiefgreifend zerstörerisches Gefühl von Hass in mir auf. Ich habe im letzten Podcast auch schon mal diesen Selbsthass angesprochen, der immer gegen mich gerichtet war, den ich jahrelang aufarbeiten musste. Mhm. Und verglichen damit wird das Gefühl hier noch viel extremer. Und ich habe dann in Therapie haben wir eben das so angesprochen, wie hat sich das angefühlt, als der Täter sich entschuldigt hat? Und das war nahezu unbeschreiblich für mich. Und ich habe dann am Ende eben da auch dann diesen Satz gesagt, das war nicht genug. Und in diesem Sinne hat mein Therapeut eben auch gefragt, was ich glauben würde, was denn genug gewesen wäre. Und dieses Gefühl, dieser wirklich pechschwarze Hass, der da in mir aufkam, das war wirklich ein Gefühl davon, und ich gebe das wirklich ungern zu, aber den Täter wirklich tot sehen zu wollen. Und ganz speziell dieses Gefühl, ihn zum Beispiel in den Suizid treiben zu wollen, was fürchterlich klingt, was auch für mich selbst, wenn ich darüber nachdenke, nur sehr, sehr schwer überhaupt ist, einzugestehen, dass dieses Gefühl überhaupt in mir existiert. Und ich denke, dass genau dieses Gefühl, dass ich das schon seit ich ein kleines Kind habe, auch mit mir herumgetragen habe. Dass das eben
ein
damals.
Kind war.
Entschuldige. also, dass eben in diesen ganzen jahrelangen Missbrauchssituationen, wo ich mich immer hilflos gefühlt habe und nie wirklich wahrnehmen konnte, was passiert ist, weil ich ja auch immer eingefroren bin. Das sagte ich ja auch im letzten Podcast schon. Meine Reaktion war immer Freeze. Mit wenigen Ausnahmen, wo, wenn ich versucht habe, mich zu wehren, das auch immer brutal unterbunden wurde. Und diese Todesangst, die ich auch dabei empfunden habe, also dass mein eigenes Leben in Gefahr wäre, das, so sehe ich das zumindest jetzt mit dem Abstand dazu, das war schon damals eben dieses Gefühl von sich wehren wollen, von dem anderen das anzutun, wovor ich gerade Angst habe. Sprich, man sieht das auch in der Tierwelt, wenn da jemand, ich habe gerade kein gutes Beispiel, aber der Löwe und die Gazelle. Die Gazelle wird den Löwen auch treten und versuchen, sich zu wehren und dem Löwen so viel Schaden zuzufügen, wie nur möglich, damit sie endlich fliehen kann und mit dem Leben davon kommt. Und meine Psyche, mein Nervensystem hat mich damals davor bewahrt, mich zu wehren, weil es den Eindruck hatte, ich würde dann wahrscheinlich noch mehr Gewalt erleben. Und ich glaube auch, das wäre so gewesen. Aber dadurch hat sich eben genau dieses Gefühl, dieses mein Leben ist in Gefahr, ich möchte, dass das Leben des anderen endet, hat sich dann verbuddelt und hat mich mein ganzes Leben lang begleitet und negativ beeinflusst. Und darum, und das klingt vielleicht ein bisschen absurd, aber darum bin ich jetzt mit einem halben, dreiviertel Jahr Abstand zum Gerichtsverfahren dankbar dafür, dass der Täter das nicht vernünftig zugestanden hat. Ich bin dankbar dafür, dass diese Ungerechtigkeit vor Gericht wiederholt wurde, sodass ich das nämlich jetzt in dem Bewusstsein, was ich heute entwickeln durfte, voll und ganz spüren konnte, mitteilen konnte, mit meinem Therapeuten zusammen aushalten konnte und bearbeiten konnte, dass das wirklich endlich Realität wurde und nicht etwas tief in mir verbuddelt ist. Ja. Und ich würde sogar sagen, dass das mit der wichtigste Schritt in der ganzen Heilung gewesen ist. Ich habe zwar bis zu dem Zeitpunkt, als ich dieses Gefühl das erste Mal gespürt habe in meinem Leben, noch gedacht, ich hätte den Großteil der Arbeit an der Heilung schon hinter mir und ich hätte die wichtigsten Dinge auch schon geschafft. Und ich sagte, glaube ich, auch im letzten Podcast schon mal, ich hatte immer das Glück oder dieses zweischneidige Schwert, nicht wirklich Sachen zu verdrängen, sondern immer darunter zu leiden, aber auch nicht darüber sprechen und so weiter und so fort. Und das war so ein Hinweis, dass die Dinge, die ich verdrängen konnte, dass die einfach nur noch viel schlimmer gewesen sind. Und eben noch viel schwieriger einzugestehen, dass die eben Teil der menschlichen Natur auch sind. Oder dieses Abwehrmechanismus zumindest.
Toll. Genau, da haben wir auch im Vorgespräch schon drüber gesprochen, ne, ob das angemessen ist, darüber zu sprechen. Und da, wo ich gesagt habe, total. Ne? Und ich finde es total gut und auch mutig von dir, dass du da jetzt drüber sprichst, dass wir das Thema auch einfach hier im Podcast mal thematisieren können. Denn es ist normal und menschlich. Ne? Also alle, die ihr vielleicht auch solche Gedanken habt, ne, irgendwie der Wunsch, dass der Täter stirbt, tot ist, erhangen wird, sich suizidiert, das sind total normale und auch kindliche Wünsche, also sowohl menschlich und ganz besonders kindliche Wünsche, denn euch ist ja was passiert, ne? Dieser Mensch hat euch Böses angetan und vielleicht kennt ihr das auch so von Kindern, ne? Die dann sagen, ich will, dass der stirbt. So, ne? Und genau das ist so dieser kindliche Anteil, der dann irgendwie sagt, so, das größt schlimmste Strafmaß, das ich mir vorstellen kann, und das ist für Kinder eben oft das Sterben, ne? Und da zu merken, okay, das ist okay, ja, das ist ein Tabu in unserer Gesellschaft. Wäre jetzt auch nicht so cool, wenn du, Marco, jetzt hier stehen würdest und sagen würdest, ich will das immer noch. dann hätten wir Schwierigkeiten, wobei ich glaube, auch da würden die Menschen zustimmen. Aber dann sind wir in einer ethisch-moralischen Diskussion.
Ja, und das wird mir ja auch nur weiter schaden, ne? Also Rache hatte ich auch in der ersten Therapie sehr viel schon. Deswegen war ich zum Beispiel auch überrascht, dass dieses Gefühl jetzt erst greifbar wurde. Weil wir haben über dieses Thema schon oft gesprochen. Aber die Rachegedanken, die ich sonst immer hatte, die waren eher auf einer sozialen Ebene sozusagen. Ne? Also den Täter spüren lassen, was er falsch gemacht hat zum Beispiel.
Ja.
Aber das ist ja noch eine ganz andere Ebene sozusagen, die ich da entdecken durfte sozusagen.
Ja. Und auch das, ne, alles Gefühle, das sind ja im Prinzip, wenn wir, ne, und der Gedanke, jedes Gefühl hat eine Aufgabe. Rache ist ja im Prinzip eine Form von Wut, ne? Wut ist da und zeigt sich, wenn eine Grenze überschritten worden ist. Da wurde eine Grenze sehr, sehr oft, sehr, sehr schlimm überschritten. Und dann kommt eben Rache. Das ist Wut, die zurückgerichtet ist. So, ich will, dass du jetzt auch leidest. Ich will dir das zurückgeben. Und erstmal Gefühle wahrnehmen zu können. Und das ist ganz großer Respekt, Marco, dass du das heute wahrnehmen kannst und dir auch erlaubst, ne, obwohl es eben gesellschaftlich unangemessene Gefühle sind, dass du die wahrnimmst und die dann eben auch in der Therapie durcharbeitest. Denn nur so können Gefühle wieder gehen. Das ist immer das, wo ich immer sage, Gefühle sind wie kleine Kinder am Rockzipfel. Wenn du sie ignorierst, zerren sie immer mehr und immer lauter. Ja, also der Neffe, mein Freund, ist 3. Ich kenne das Zerren, hatte ich gerade vor kurzem. Ja, also es ist einfach ein Gefühle gehen nicht weg. Und ich glaube, wir alle haben schon Verdrängung probiert und festgestellt, das wird nur lauter und nerviger und poppt immer häufiger auf. Und irgendwann vielleicht doch mal angucken. Also zumindest war das bei mir der Grund, mal in die Aufarbeitung zu gehen, weil weggucken irgendwann schwieriger wurde als hingucken.
Ja, das Monster wird immer lauter, immer größer. Ja, ja. Also Probleme werden, die werden nicht kleiner, wenn man sie ignoriert.
Ja.
Hello und sorry, dass ich gerade mittendrin dazwischen quatsche. Es ist ganz wichtig und geht auch ganz schnell. Versprochen. Wusstest du, dass dieser Podcast hier zwar für dich kostenlos ist, aber in der Produktion nicht? Wir sind 4 Menschen, die hier vor und hinter den Kulissen dauerhaft an der Produktion dieses Podcasts für dich arbeiten, sodass du dich alle 2 Wochen über eine neue Folge freuen kannst. Wenn du es genauso wichtig findest wie wir, dass Informationen zur Traumaaufarbeitung kostenfrei oder kostengünstig zur Verfügung stehen sollten, dann freuen wir uns, wenn du unsere Arbeit im Rahmen deiner Möglichkeiten unterstützt. Mit einer Spende von zum Beispiel nur 10 oder 15 Euro im Monat kannst du unsere Arbeit als gemeinnützige Organisation immens unterstützen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und nun viel Freude weiter mit der aktuellen Podcast-Folge.
Okay, ich würde gerne, ich hätte ja angekündigt, ich habe noch 2 so Themen, die ich ein bisschen schwierig anzusprechen finde. Das Thema war das Schwierige von beiden, deswegen habe ich es auch extra jetzt nach vorne gezogen. Eben. Ja, du hast es super angesprochen. Das fühlt sich auch nach einem gesellschaftlichen Stigma an, aber vor allem eben auch nach einem internen. Ne? Also man kann natürlich argumentieren, dass auch die Gesellschaft ein Stück weit internalisiert ist. Mhm. Aber ich glaube auch, dass es ein Stück weit mit meinem Selbstbild auch zusammenhängt. Weil in Therapie habe ich das auch so ausgedrückt, dass ich auch ein bisschen von mir selbst enttäuscht war, im Sinne von, ich habe dem Täter immer auch sehr viel Güte zukommen lassen, also auch innerhalb des Gerichtsverfahrens. Ich habe zum Beispiel bei der Polizei, habe ich schon, als ich damals meine Aussage gemacht habe, angefangen auch zu versuchen, zu rechtfertigen, warum das passiert ist. Mhm. Ne? Was meine Anwältin meinte, das ist unnötig, also es ist für die Aussage nicht relevant und das spielt dem Verteidiger nur in die Karten. Wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht, die Polizei hat mich da auch nicht vorgeschützt. Ist aber in Ordnung, weil gehört halt zu meiner Persönlichkeit zu. Ne? Und auch zu meinem Problem, was ich hatte, eben den Täter auch in Schutz zu nehmen. Und ich denke, es musste ich tun, um sozusagen später erkennen zu können, dass das falsch ist. Von daher mache ich mir selber heute zum Glück keine Vorwürfe mehr. Aber nichtsdestotrotz hat das den Weg schwerer gemacht sozusagen. Ne? Und ich habe auch dann eben, als es darum ging, vor Gericht so dieser Impuls, Danke sagen zu wollen, der war auch wieder dieses zu nette, das also im Sinne von zu schnell vergeben zu wollen und lieber den Konflikt zu vermeiden, anstatt für sich selber einzustehen. Und das klingt bescheuert, um ehrlich zu sein, aber das war mit die größte Lektion, die ich durch den Missbrauch lernen musste. Es wäre schön gewesen, wenn ich die Lektion anders lernen könnte in meinem Leben, keine Frage. Aber das ist ein Kernaspekt meiner eigenen Persönlichkeit, zumindest im früheren Leben gewesen, dass ich immer für andere alles gemacht habe, mich habe rumschubsen lassen, beziehungsweise sozusagen die Bestätigung von den anderen darin gesucht habe, was Tolles für die zu leisten zum Beispiel, sodass sie mich dafür anerkennen. Ne? Also das Wort Aufopferung ist falsch, weil das ist es glaube ich nicht, aber so ein sich selbst vernachlässigen, weil die Bedürfnisse des anderen wichtiger sind sozusagen. Mhm. Und deswegen auch da wieder unfassbar wichtig, die Gefühle zuzulassen. Du hast es vorhin auch wunderbar gesagt, ne, dass man, und nochmal vielen Dank dafür, dass du sagst, großen Respekt dafür, Weil ich empfinde da auch tatsächlich mittlerweile sehr großen Stolz für, dass ich in der Lage bin, die Gefühle vernünftig zu benennen. Und nicht so viel zu spekulieren zum Beispiel. Weil ich kenne viele Leute aus meinem Umfeld, die sind sehr intellektuell, sehr schlau und die müssten alle nicht psychische Probleme haben. Das ist jetzt ein großes Wort. Ich sag mal Probleme, die aufgrund ihrer psychischen Konstellation entstehen, weil psychisch krank sind die in dem Beispiel jetzt zum Beispiel nicht, woran ich gerade denke. Aber es liegt dann eben nicht an ihren intellektuellen Fähigkeiten, dass sie diese Probleme haben, sondern dass sie die Gefühle nicht vernünftig zulassen und wahrscheinlich schon über Jahrzehnte hinweg nicht zugelassen haben. Und dann kann man noch so viel darüber philosophieren, was jetzt einen bewegt oder was nicht. Man kann es nicht wissen, wenn man das Gefühl nicht spürt.
Ja.
Genau, lange Rede, kurzer Sinn. Das ist nämlich jetzt eine sehr lange Einleitung für das zweite Thema gewesen, was ich auch sehr schwierig anzusprechen finde. Eben, weil das könnte auch sehr demotivierend für den einen oder anderen sein, der sich selber in ähnlichen Schuhen stehen sieht und die Heilung versucht anzustreben. Und zwar, wir hatten auch im letzten Podcast, das ist zum Beispiel auch ein Thema, wo du mich sehr stark darauf aufmerksam gemacht hast, Täteridentifikation. Also inwiefern nehme ich auf der einen Seite an, dass zum Beispiel in meinem Fall hatte ich ja das Problem, dass ich männliche Sexualität zum Beispiel dämonisiert habe oder dass ich zum Beispiel auch davon ausgehe, weil der Täter ein Mann ist und ich ein Mann bin, dass ich auch eine schlechte Persönlichkeit haben muss, dass ich auch schlechte Triebe und Bedürfnisse in mir habe, die anderen Menschen Schaden zufügen zum Beispiel. Aber ich musste eben auch im Zuge der Therapie feststellen, dass das auch auf ganz anderen Ebenen der Persönlichkeit Einzug findet. Und vielleicht interpretiere ich das klinisch-pathologisch gesprochen falsch. Das korrigierst du mich gleich bestimmt gerne. Aber so wie ich meine eigene Psyche verstehe, ist das Teil davon, also Teil der Täteridentifikation, wenn ich nämlich schaue, wie habe ich meine Persönlichkeit verändert und aufgebaut in den letzten 20 Jahren, um beispielsweise dem Täter zu gefallen, um die Aspekte meines Selbst zu interpretieren, was dafür verantwortlich war, dass ich missbraucht wurde, was natürlich reine Spekulationen und Fantasien von dem Kind von damals gewesen sind. Mhm. Aber nichtsdestotrotz natürlich mein Erwachsenwerden stark beeinflusst haben. Eben der Missbrauch ging von einem Alter von 10, 11 Jahren bis hin zu 15 Jahren. Und das ist eine der intensivsten Zeiträume, wo sich das Gehirn entwickelt, die Persönlichkeit entwickelt und eben auch die individuelle Abspaltung vom Elternhaus, von dem Kindsein stattfindet. Und deswegen ist das für mich sehr, sehr klar, dass ich gerade in diesem Zeitraum, wo ich missbraucht wurde, auch ganz viele Eigenschaften mir einmal beim Täter abgeschaut habe oder aber auch extrapoliert habe, welche Tätigkeiten oder Fähigkeiten, die ich selber habe, führten dazu, dass der Täter mich nicht mochte und mir deswegen das angetan hat. Und das ist ein Thema, damit gehe ich jetzt echt schon sehr lange schwanger. Ich habe da auch viel drüber spekuliert und auch trotz dessen, dass das auch Thema in Therapie war, auch ganz lange ignorieren können, weil ich immer gute andere Erklärungen gefunden habe, die das auch erklären und die aber auch emotional mit mir resoniert hatten. Mhm. Und zwar rede ich jetzt über meinen Beruf, also meine Existenz. Wer den letzten Podcast gehört hat, weiß, ich bin selbstständig als Musikproduzent und Tontechniker. Und das ganze Genre des Heavy Metals ist so meine Subkultur, in der ich aufgewachsen bin, in der ich auch Fuß gefasst habe, in der ich mich auch die meiste Zeit meines Lebens wohlgefühlt habe und da auch Anschluss hatte und einen großen Freundes- und Bekanntenkreis gehabt habe. Und das war für mich eigentlich auch immer so ein bisschen, ich nenne das gerne das Auffangbecken, was mir geholfen hat, mein Anderssein, also das Trauma, zu verarbeiten und damit zu überleben. Und das fühlte sich für mich immer richtig an, das auch zu meinem Beruf zu machen. Also die Leidenschaft, das Hobby zum Beruf zu machen. Und das war auch sehr erfolgreich dann. Also die letzten 3 Jahre bin ich wieder solo selbstständig. Es läuft alles wunderbar. Ich fühle mich extrem gut dabei. Beziehungsweise habe ich mich die längste Zeit extrem gut dabei gefühlt. Habe aber dann eben in den letzten 1,5 Jahren so, also seit dem Gang zur Polizei, das war ja 23 im Januar, glaube ich, also 22 sogar, also jetzt 2 Jahre schon, Entschuldigung. Seitdem wurden diese Gedanken wieder stärker, weil ich habe mich in meiner ganzen Karriere, also sowohl im Studium damals, als auch schon vor dem Studium, während ich dann als Musiker aktiv war und so, immer wieder gefragt, bin das wirklich ich? mache ich das gerade wirklich für mich? Ich habe zwar nicht diese Verbindung hergestellt, ist das wegen des Täters, weil zum Beispiel er selber ist Teil dieser Szene, auch der Vater, die ganze Familie. Und das war auch immer ein wichtiger Knotenpunkt innerhalb dieser dörflichen Heavy-Metal-Gemeinschaft sozusagen. Ne, und das fühlte sich großartig an. Gerade als Jugendlicher und Teenager war das oh, Entschuldigung, ich habe gerade hier was umgeworfen bei mir. Das war gut. Ne? Also es hat mir auch zum Überleben beigetragen. Und ich will das gar nicht so verteufeln, aber ich habe eben in diesen Jahren jetzt immer mehr gemerkt, das bin ich gar nicht. Das hat auch nichts mit mir zu tun. Und die meisten Menschen und Beziehungen in meinem Leben, die ich über dieses soziale Netzwerk kennengelernt habe, mit denen verstehe ich mich gar nicht so gut. Die waren meistens Menschen, die mir geholfen haben, mich so schlecht zu fühlen. Also die entweder ebenso missbräuchliche Eigenschaften hatten, also wenn es jetzt um emotionalen Missbrauch geht, wie beispielsweise der Täter. So dass ich eben gerne mich in so eine Beziehung begeben habe, um sie dann korrigieren zu können, sozusagen. Was natürlich nie funktioniert hat. Oder dass es solche Helferpersönlichkeiten waren, die einfach in mir den kaputten Menschen gesehen haben, der ich war, und dann eben gerne mir helfen wollten, da rauszukommen. Was aber auch nie funktioniert hat, weil ich musste mir selber helfen. Und dass ich eben auch generell die ganzen Interessen, die einen innerhalb so einer Szene verbinden, dass ich die meistens nicht teile. Oder dass eben auch ganz vieles nur erarbeitet ist von mir. Ich habe zum Beispiel auch, wenn ich meine musikalische Vergangenheit ansehe, ich war nie sonderlich musikaffin. Ich war nie sonderlich der Typ, der irgendwie sich daran beteiligt hat, dass das Projekt vorankommt, wenn man in einer Band gespielt hat oder sowas. Mhm. Also ich war nicht dieser Manager, das Organisationstalent. Ich war nicht der Typ, der die Feder in die Hand nimmt und das Projekt auf einer kreativen Art und Weise führt und leitet. Nichtsdestotrotz konnte ich natürlich auch viele Stärken ausspielen. Also Kreativität ist definitiv ein Teil von mir, keine Frage. Auch so logisches Denken, beziehungsweise eben mit jemandem zusammen gucken, was ist hier eigentlich der Sinn dahinter? Also reflektieren und irgendwie, das mache ich zum Beispiel in meinem Beruf am meisten, mit Menschen, mit Künstlern zusammen schauen, wie soll das eigentlich nachher klingen, was wir hier gerade machen? Und wie können wir das dem Zuhörer später vermitteln und so weiter und so fort? Also diese ganzen Aspekte, die sind schon auch da, also die befriedigen mich auch und deswegen habe ich auch immer noch Spaß an meinem Beruf, keine Frage. Aber dieses Zugehörigkeitsgefühl ist nicht mehr da. Und das hat sich eben, je stärker ich mich damit auseinandergesetzt habe, dass ich mich mit dem Täter identifiziert habe über Jahrzehnte, dass ich mich aber auch quasi versucht habe, mich dem Täter anzubiedern, im Sinne von, ich bin einer von dir, du musst mir nicht wehtun. Und auch auf einer dritten Ebene, aber eben auch noch so dieses Gefühl, ich bin selber nichts wert, es sei denn, ich kann für andere was leisten. Das hat zwar noch andere Ursachen, keine Frage, aber das spielt da eben auch eine ganz starke Rolle bei. Und wenn ich dann nämlich daran denke, wer ich heute bin, und ich habe es vorhin im Vorgespräch schon mal so als den Fluch der gesunden Psyche betitelt, da ist dieses Bedürfnis, ist also sich selbst zu verwirklichen. Und da geht es ja bei Selbstständigkeit häufig auch drum, zumindest auch bei mir und auch dieses sich ausdrücken wollen, kreativ leben wollen zum Beispiel. Das ist ein ganz großer Aspekt, keine Frage, aber eben nur ein kleiner Aspekt in Bezug auf das Ganze, was mich als Menschen ausmacht. Und gleichzeitig ist aber ein solcher Beruf eben mit vielen Opfern, mit sehr viel Zeitinvestitionen verbunden und eben auch, das erfordert eben die Leidenschaft für den Beruf. Das erfordert auch das wirklich Teil des Ganzen sein Wollens. Und die längste Zeit meines Lebens habe ich geglaubt, dass ich das sein will. Und genau, wie gesagt, durch Therapie, wir haben das eigentlich nie richtig zum Thema gehabt, weil auf der Arbeit lief immer alles sehr, sehr gut. Und es gab da wenig Probleme, wo ich gesagt hätte, das ist therapeutisch sinnvoll, da mal drüber zu sprechen. Und deswegen konnte dieses Thema so lange nebenher weiter bestehen, sozusagen. Und dann aber eben im Zuge der Gerichtsverhandlungen und allem und so weiter, da wird mir immer mehr klar, ne, und das könnte falsch verstanden werden, ich will nicht irgendwie die Szene verteufeln oder so und erst recht nicht diesen Beruf. Ich sage heute immer noch, es gibt garantiert die Menschen, für die das der absolute Traumberuf ist. Und ich habe jetzt die letzten 3 Jahre auch ein wirklich traumhaftes Leben geführt im Zuge des Ganzen. Ne? Also keine Frage, aber das ist nicht mein eigener Traum. Und dass ich mir den so zusammengespinnt und geschustert habe, hängt in ganz, ganz großen Teilen mit dem Täter zusammen. Ich habe zwar gerade auch gesagt, es gibt auch Anteile davon, die auch mich selbst befriedigen, wo ich auch selber sage, das bin auch Marco, das bin auch ich. Aber eben ganz groß auch gar nicht. Also in ganz weiten Teilen des Ganzen gar nicht. Und dadurch wurde mir klar, ich möchte diese ganzen Opfer nicht mehr bringen, weil es in mein Lebenskonzept oder in das, was ich gerne mir aufbauen würde, nicht mehr reinpasst. Und das war erstmal extrem beängstigend, wie man sich sicherlich vorstellen kann. Also einfach nur irgendeinen Job zu haben und zu sagen, so, ich kündige jetzt und mache irgendwie eine Fortbildung zu was anderem oder gehe in einen anderen Sektor meiner Branche oder so, Das ist zwar auch beängstigend, aber relativ harmlos, würde ich sagen, gerade in der heutigen Zeit. Aber wenn man selbstständig ist und seine ganze Existenz quasi darauf aufgebaut hat, eben auf dieser alten Persönlichkeit, ne? Und ich meine das nicht mal so negativ, wie es klingt, weil das hat mir auch geholfen, eben zu überleben, ne? Das ist extrem verunsichernd, weil also ängstlich würde ich auch nicht unbedingt sagen, da bin ich zum Glück drüber hinweg, aber extrem verunsichernd im Sinne von, kann ich das wirklich einfach so sein lassen? Ne? Weil man stößt auch ganz vielen anderen Menschen vor den Kopf, man stößt sich ein Stück weit auch selbst vor den Kopf, ne? Weil du kennst das selber ja auch, um selbstständig arbeiten zu können, erfordert das sehr viel Disziplin und ein sehr geregeltes Leben drumherum auch noch. Mhm. Ne? Und da kommen immer Gedanken auf, wie war das alles umsonst oder hätte ich das früher entdecken müssen oder man macht sich teilweise auch Vorwürfe im Sinne von, oh, hätte ich nur früher Therapie angefangen oder so. Ich muss aber alles sagen, das ist wirklich Quatsch, weil ich sagte es ja vorhin schon, auch dieses Gefühl, was so den Tod des Täters angeht, das wurde erst durch die Gerichtsverhandlung fühlbar. Es war also gar nicht möglich, das früher in irgendeiner Form zu begreifen, dass meine Identität auf Lügen aufgebaut war. Oder Lügen ist das falsche Wort, weil es hat sich ja angefühlt wie die Wahrheit. Ich habe wirklich Leidenschaft empfunden. Zumindest glaube ich, dass das Gefühl beschreibt. Und das war das Beste, was ich tun konnte, aufgrund meiner eigenen Wahrnehmung, meiner eigenen Persönlichkeit, die ich eben aufgrund dessen, was mir widerfahren ist, aufgebaut hatte. Ja. Und so würde ich das sogar positiv betrachten. Ich habe das Beste draus gemacht. Und du hast es am Anfang des Gesprächs auch einmal gesagt, dieses hochfunktional Traumatisierte, das sehe ich heute zum Beispiel sogar sehr negativ. Weil das war ein Aspekt davon, warum ich zum Beispiel auch immer wieder Beziehungen kaputt gemacht habe. Weil die haben dann nicht mithalten können, in Anführungszeichen, weißt du? Ne? Und dass man selber eben sich in Dinge reinsteigert und so viel Stress aufbaut, eben weil gefühlt hängt davon das eigene Leben ab. Weil es immer noch mit dem Trauma verbunden ist. Ne? Und das merke ich zum Beispiel auch heute noch, wenn mal ein Projekt schlecht läuft, dann empfinde ich das gleich auf einer sehr starken Gefühlsebene, nicht im Sinne von, dass ich das mit mir selber identifiziere, aber im Sinne von, wenn ich das nicht gut mache, dann bin ich in Gefahr. Was völliger Schwachsinn ist natürlich. Mhm. Ne? Selbst wenn ein Projekt mal schlecht läuft, man arbeitet mit Menschen zusammen und man kann darüber reden, wie man es das nächste Mal besser macht. Und wenn das dafür sorgt, dass man nicht mehr zusammen arbeitet, dann ist das so. Das ist ja nichts Schlimmes. Ne? Und ich wäre auch von einem oder zwei Projekten nicht sofort arbeitslos oder obdachlos oder so. Also die Ängste, die da in einem aufkommen, die sind gar nicht real. Und dadurch wird mir das auch da, ne? Also auch das ist super positiv. Gefühle sind eigentlich, solange man es schafft, sie zu regulieren und mit ihnen zu arbeiten, immer was Positives, egal wie negativ sie auch sind. Weil ich habe dann eben angefangen, mit meinem Therapeuten darüber zu sprechen. Das war ganz interessant, weil als ich das erste Mal ansprach, da hat er mir das erste Mal aktiv widersprochen. Und das ist ja sehr untypisch für Therapeuten. Also ich habe das ehrlich gesagt noch nie erlebt. Und das ist ja auch eigentlich nicht Sinn der Sache. Also gerade Validierung und Bejahen und die eigene Meinung zu erforschen, also nicht hinterfragen im Sinne von, die ist falsch, sondern im Sinne von, was bedeutet das? Das ist ja der Grund von Therapie. Aber da hat er das erste Mal widersprochen. Und das habe ich in dem Moment nicht wirklich wahrgenommen, weil ich kannte dieses Widersprechen schon von Freunden und Bekannten. Weil die, wenn ich mit Leuten darüber versucht habe zu sprechen, dass ich mich in diesem Ganzen nicht mehr wohlfühle, haben sie sich natürlich auch ein Stück weit angegriffen gefühlt. Weil ich sage im Grunde, ey, so wie wir zusammen leben oder auch unser Lebenskonzept, für mich ist das nicht richtig. Ne, wenn ich dann mit einem guten Freund spreche, der in der Szene ist oder sogar auch so in demselben Beruf arbeitet und ich sage dem, ey, mir bedeutet das alles nichts mehr, dann bedroht das ja auch indirekt sein eigenes Weltbild sozusagen. Kann ich deswegen alles verstehen, dass das nie funktioniert hat? Und in Therapie habe ich dann das erstmal auch nicht gemerkt. Als ich dann zu Hause war, habe ich das dann reflektiert. Also jeder, der in Therapie ist, kennt das. Man geht nach Hause und geht man dann nochmal so durch, worüber haben wir gesprochen? Was ist da eigentlich passiert? Manchmal spürt man dann auch so erst so richtig, was los ist. Ich habe zum Beispiel häufig auch auf der Heimfahrt dann so richtig begriffen, was habe ich da eigentlich für einen Schwachsinn erzählt? Und dann konnte ich in der nächsten Sitzung reflektieren, warum habe ich sowas erzählt? Ne? Mhm. Und da war es dann eben so, dass ich ihn konfrontiert habe und sagte, dass ich das erste Mal das Gefühl hatte, dass er mir aktiv widersprochen hat. Und dann ist er auch kurz so ein bisschen eingeknickt und meinte so, ja, da haben Sie recht. Und er hat das, und das war wunderschön, um jetzt an dem Moment, er sagte dann, er hätte sich Sorgen gemacht.
Okay.
Und aber nicht auf so eine Art und Weise, wo einer sagt, ich mache mir Sorgen, bitte löst das Problem für mich. Weil so kannte ich das bisher immer in meinem Leben, sondern auf eine ganz offene Art und Weise. Einfach nur ein Mitteilen von, ey, ich habe mir Sorgen gemacht, weil sie reden eigentlich nur positiv über ihre Arbeit. Seit Jahren ist das eine Konstante für sie. Und jetzt plötzlich hinterfragen sie das auf fundamentaler Ebene und wollen das alles hinschmeißen. Und Da hat er vollkommen recht mit der Einschätzung. Ne? Deswegen habe ich das auch nicht leichtfertig getan. Wie gerade gesagt, ich gehe schon mit dieser Idee schon seit vielen Jahren schwanger. Und seit ich selbstständig bin, wieder solo selbstständig seit 3 Jahren, habe ich auch extreme Zweifel immer wieder gehabt. Ich habe das zwar auch häufig so auf ganz natürliche Dinge zurückgeführt. Ne? Wir hatten auch im Vorgespräch kurz gequatscht. Dieses Bergsteigerphänomen, ich klettere auf den Berg, das war unfassbar anstrengend. Wenn ich oben bin, Erleichterung, Freude, ich sehe den nächsthöheren Berg, dann will ich auf den klettern. Ne, und man kann dieses Gefühl, dass ich habe was geschafft, gar nicht genießen. Der Witz aber war, das konnte ich sehr wohl genießen. Ich habe auch Stolz empfunden für die Arbeit, die ich geleistet habe und war auch glücklich mit dem, was ich so geschafft habe. Und dass ich die Herausforderung, die ich als ich das erste Mal versucht habe, selbstständig zu sein vor vielen Jahren, nicht geschafft habe, jetzt geschafft habe. Und da wurde mir bewusst, trotzdem hat sich das aufgelöst. Also auch diese Identifikation mit mir, Marco ist Musikproduzent, Marco gehört zu der Szene dazu. Das hat sich eben auch komplett aufgelöst. Ich habe kein Zugehörigkeitsgefühl mehr gehabt. Ich habe auch nicht mehr dieses Gefühl gehabt, wenn meine Arbeit gelobt wurde, dass ich gelobt wurde, sondern das war dann halt ja was Externes. Dann habe ich da auch keinen Stolz mehr für empfunden und auch nicht so dieses Besitzergreifen im Sinne von, hey, wir haben da zusammen was Großartiges geleistet. Der Künstler und ich, wir sind ein gutes Team gewesen. Sondern, hey, der Künstler hat was echt Tolles abgeliefert und ich war halt dabei. Ne? Und ich habe es gerade schon gesagt, wenn man so viel Zeit in was investiert und man bekommt da gar nichts raus zurück, dann verliert man auch schnell das Interesse, beziehungsweise nein, die Motivation. Weil Interesse habe ich witzigerweise schon noch. Mhm. Aber eben, ich glaube, das sind eben noch diese Restposten an Identität, die eben sehr lange braucht, um zu sterben, weil es halt so lange ein Teil meiner Identität war. Genau, lange Rede, kurzer Sinn. In dem Sinne ist das so, sind das die letzten beiden Schritte sozusagen dieser Auflösung vom Trauma. Weil ich fühle mich im Alltag nicht mehr dadurch angegriffen. Ich habe die Probleme alle vernünftig durcharbeiten können. Ich führe ein gutes Leben. Und ich habe zu meinem Therapeuten zum Beispiel auch gesagt, ich habe alles in meinem Leben radikal verändert, seitdem ich angefangen habe, mich um mich selbst zu kümmern. Außer das Berufliche. Mhm. Und deswegen wird es Zeit, dass ich das jetzt auch endlich tue.
Und das ist ein krasser Schritt. Ja. Das ist ein richtig krasser Schritt. Und ich finde es auch mega cool, dass du das Thema mitbringst. Wir haben es ja auch im Vorgespräch kurz gehabt, so könnte das demotivierend sein. Und für mich ist es aber ein ehrliches Ansprechen und zeigen, hey Leute, ja, Traumaaufarbeitung, hat unterschiedliche Aspekte. Und das, was Traumaaufarbeitung im Fokus immer wieder hat, ist, wir krempeln jeden Stein in unserem Leben um. So, wir gucken, was möchte ich davon behalten und was nicht? Was tut mir gut? Was ist vielleicht eigentlich eine Schutzstrategie, die heute nicht mehr notwendig ist? Was war eine Überlebensstrategie? Was war, ich sag mal, ein Gegengewicht zu dem, was früher da war, das ich aber jetzt gar nicht mehr brauche? Weil das Gewicht, wogegen das Gegengewicht war, ist jetzt weg. Ganz so, genau. Und dann schwingt das andere Ding irgendwie dann, ne, dann steht man irgendwie auf einem Bein bisschen geneigt da und denkt so, hä, irgendwie ist komisch. Ja, weil die Krücke nicht mehr notwendig ist. Ja. So, und das kann zu lebensverändernden Entscheidungen kommen. Das kann zu Entscheidungen kommen, wie bei dir, Marco. Okay, eigentlich, auch wenn ich ein geil laufendes Business habe und für viele wahrscheinlich den Traumjob lebe, Musikproduzent für Heavy-Metal-Bands, wie geil, ja, aber es ist nicht mehr meins. Ne? Und da ziehe ich mal auch die persönliche Parallele, bei mir ja ähnlich. So, ich habe im Großkonzern gearbeitet und wäre mit nicht mal Ende 20 schon im außertariflichen Bereich gewesen. Also ich hatte quasi schon die Zusage schwarz auf weiß, dass ich gefördert werde als zukünftige Führungskraft und High-Performer, bla bla bla. So, ja, also von außen, wow, bei der läuft's. Ja, aber im Innern war einfach alles nur, boah, das hier total falsch, was mache ich hier, das gehört überhaupt nicht mir, das habe ich gemacht, um, ähnlich wie bei dir, mir ein Selbstbild von außen aufzubauen, damit ich dann irgendwann auch mal glaube, dass ich was wert bin, dass ich das kann, dass ich das verdient habe. Und da irgendwann in eine Selbstreflexion zu kommen und zu merken, okay, das ist gar nicht meins, das will ich gar nicht, was will ich denn? Ne? Das ist ja dann der Next Step, denn bin ich auch gleich sehr, sehr gespannt von dir zu hören, ob du da schon Ideen und Schritte hast. Und genau, bei mir war es dann eben erstmal auf mich selber klarkommen und dann eben die Öffentlichkeitsarbeit, die Aufklärungsarbeit, wirklich nochmal mich auf den Arsch zu setzen und Umschulung zu machen, ne? Und heute Traumatherapeutin zu sein. Ich habe gerade gestern auf Insta ein Geheimnis gedroppt. Ich studiere seit einem Jahr nochmal Gesundheitspsychologie, weil ich einfach nochmal Bock hatte, da wirklich nochmal wissenschaftlich fundiert was draufzulegen. Es wird auch demnächst ein Gesundheitspsychologie-Podcast noch mit Satya und mir erscheinen. Also wirklich nochmal komplett was, ja, nochmal ein bisschen anderer Fokus, nicht nur Trauma, sondern grundsätzlich mentale Gesundheit. Also einfach. Ja, ich glaube, ihr merkt, was ich rüberbringen will, ist, ja, es kann erstmal unheimlich sein, wenn es nicht nur, ich sag mal, Persönlichkeit betrifft, wo man sich hinterfragt, sondern plötzlich auch das Berufliche und dann das Existenzielle, ne, das, womit ich mein Geld verdiene, das, worauf, ich sag mal, unser Schulsystem, unser Bildungssystem alles an Selbstwert von uns aufbaut und ausgerichtet ist, wo wir jahrelange Arbeit und Geld und Zeit reingesteckt haben. Aber ich hoffe, ihr hört, wie ich hier durchs Mikro strahle oder es vielleicht auch seht auf dem Bildschirm. Ich bin unendlich dankbar für da, wo ich heute stehe, was ich heute machen darf. Und ja, es ist, ich bin der festen Überzeugung, wenn ihr in die Aufarbeitung geht, dass euch das hilft, dass ihr, egal ob persönlich, beruflich, privat, mit FreundInnen, wie auch immer, das kann euch nur helfen, mehr ihr zu werden, mehr ihr zu sein, eure Bedürfnisse besser kennenzulernen, euch selber besser kennenzulernen und dann dementsprechend zu leben. Und wenn das in Alignment ist miteinander, dann glaube ich, sind wir bei dem Punkt, wo wir von Glück sprechen können, wo wir von glücklich, zufrieden sein sprechen können. Und trotzdem noch ein kleiner Disclaimer, das muss nicht so sein. Nur weil das bei Marco und mir jetzt so ist, zumindest bei mir, bei Marco sich jetzt bewegt, bedeutet das nicht, dass bei dir irgendwie am Ende rauskommen muss, oh Gott, mein ganzes Leben war falsch und ich muss jetzt alle meine Ausbildung, Studium und sonst was wegwerfen. Ich kenne genauso gut Queens, die sagen, boah, ich bin so froh, genau hier zu sein. Ich habe den perfekten Job, das ist das Beste, was ich mir hätte aussuchen können. Wie toll ist das denn? Also genauso kann das ja eine Erkenntnis sein, dass man genau am richtigen Ort ist.
Ganz genau. Ich finde es wunderbar, dass du das jetzt so schön positiv formulieren konntest zum Schluss, weil ich hatte ja am Anfang gesagt, ich habe ein bisschen Angst, dass es zu demotivierend wäre, ne? Weil, also ich möchte die Wahrheit nicht irgendwie sugarcoaten oder sowas, aber in erster Linie geht es ja auch in dem Podcast hier darum zu zeigen, dass Heilung möglich ist. Mhm. Und Heilung kann eben extrem schwer sein, extrem weitreichend sein. Und um das, jetzt wo du das so wunderbar positiv formuliert hast, kann ich es auch besser formulieren, glaube ich, weil ich sehe das nämlich auch nur positiv. Also du hast mich ja hier auch keine Träne vergießen sehen, deswegen. Ich habe zwar in Therapie darüber geweint. Ich habe auch monatelang mit mir gehadert, ob das wirklich so ist, wie ich glaube, dass ich das verstanden habe heute. Und ich bin aber zur Antwort gekommen, ja, das ist so. Und ich bin jetzt dankbar dafür, dass das so ist. Weil ich jetzt kann immer mehr erkennen, wie ich mir selber schlecht damit getan habe, wie ich mich immer wieder in negative Muster dadurch verfrachtet habe. Ne, zum Beispiel ich habe das erste Mal in Therapie angesprochen, so ein halbes Jahr, nachdem wir angefangen hatten, mit meinem zweiten Therapeuten in Therapie zu arbeiten. Und da war ich selber noch so ein bisschen der Auffassung, ja, das kann ja eigentlich gar nicht stimmen, ne? Weil ich habe ja bei Arbeit, ich fühle ja Erfüllung, das fühlt sich ja richtig an. Ne? Und meine Kunden spiegeln mir das auch wieder und es funktioniert. Und ich denke, es kann ja eigentlich gar nicht falsch sein. Mhm. Und innerhalb des Prozesses wurde aber immer mehr klar, dass die Symptomatik, wo ich hatte ja auch letztes Mal im Podcast erzählt, dass ich so symptomfrei war wie noch nie. Und das ist immer noch so, das ist sogar noch besser geworden. Aber je öfter wir darüber gesprochen haben, dass das vielleicht doch nicht das Richtige für mich ist, desto schlimmer wurden auch die Symptome. Und dann habe ich eben angefangen, auch mal wieder ein Symptomtagebuch zu führen. Das habe ich das letzte Mal in der ersten Therapie gemacht, eben weil da habe ich selber noch nichts spüren können, nichts sehen können und so. Und als ich mir das dann nach ein paar Wochen angeguckt habe, ist mir aufgefallen, es ist wie damals, als die Depression am stärksten war, dass jedes Mal, wenn ich in der Arbeit mal wieder irgendwie die extra Meile gehe, was ich gerne tue, keine Frage, aber dass das jedes Mal auf Kosten meiner psychischen Gesundheit geht. Und ich habe dann eben versucht, das zu reduzieren, besser zu machen. Das lief auch die letzten 2 Jahre noch besser. Also ich habe mir jedes Jahr das Ziel gesetzt, ey, weniger arbeiten, mehr verdienen, sodass das Ganze weiterlaufen kann. Und ich Zeit habe, egal wie stressig der Job ist, trotzdem mir Auszeiten zu gönnen. Und obwohl das funktioniert hat, wurde die depressive Symptomatik schlimmer. Und ich bin nicht depressiv, also in keinster Weise. Also auch mein Therapeut sagte das am Ende der Therapie, auch wenn er gerne noch weiter Therapie machen würde mit mir, er sieht keinerlei Indikationen mehr dafür. Und ich selber auch nicht, fühle mich auch sehr sicher. Jetzt ist ja schon seit März, also seit über einem halben Jahr, fast dreiviertel Jahr schon vorbei. Mit zwar 3 sporadischen Sitzungen zwischendurch mal noch, aber auch die sind jetzt vorbei. Und mir geht es von Tag zu Tag besser. Und zwar, weil ich anfange, beruflich kürzer zu treten, beziehungsweise abzubauen und zu schauen, wie soll es weitergehen. Und deswegen, selbst wenn ich das noch gerne tue, weil also ich mag meinen Beruf nach wie vor, das macht Spaß. Ne? Und ich werde bestimmt auch das als Hobby weiterführen. Ich glaube, da habe ich keinen Zweifel dran. Das müssen wir zwar sehen, weil es kann ja auch sein, wenn ich dann ein gesundes, neues Leben aufgebaut habe, dass ich dann auch selbst im Hobby keinen Spaß mehr an der Sache habe. Weiß ich nicht. Ich glaube sogar, dass das so sein wird. Das sehen wir aber dann. Und dann ist das so. Aber vor allen Dingen weiß ich, ich will mehr. Ich will nicht nur mich für eine einzige Sache auch opfern. Mein Selbst hat viel mehr Wünsche und Bedürfnisse, viel breiter gefächert, als dass ich das jetzt so sagen, darauf festnageln könnte.
Ja. Magst du uns, bevor wir hier mit der Folge enden, vielleicht einen Sneak Peek geben? Hast du schon Ideen? Wie geht's denn für dich weiter?
Genau, du hast vorhin schon angedeutet, die Frage. ich bin ungern jemand, der Sachen sagt, wenn er sie noch nicht angegangen hat. Aber nichtsdestotrotz, weil ich gerade aktiv daran arbeite, du hast selber gerade gesagt, auch übrigens dafür Gratulation noch nachträglich, so dass du dich für Gesundheitspsychologie entschieden hast, das noch nachzuwerfen.
Danke.
Auch ich habe Interesse an Psychologie. Ich glaube, das merkt man auch, wenn ich so darüber spreche. Aber das ist auch eine meiner Stärken, würde ich sagen. Also jetzt nicht Psychologie als Fach, sondern Reflexion an sich. Und ich möchte, das habe ich so meinem Therapeuten auch mal gesagt, ich würde gerne, dass meine persönlichen Stärken auch mal als Stärke wahrgenommen werden. Also dass das, also sowohl von mir selbst als auch vom Außen, sodass das nicht nur als, ja, der Marco denkt halt viel und das ist vielleicht irgendwie manchmal bewundernswert, um wie viele Ecken der denkt oder so, sondern dass das auch wirklich eine Eigenschaft ist, die auch nützlich ist. Für mich, für andere, für die Öffentlichkeit, für was auch immer, für wen. Und natürlich ist es schwierig, da reinzukommen. Ne? Also mit dem NC werde ich da niemals auf eine staatliche Uni kommen oder so. Und ich muss mal gucken, ob ich das finanziell hinkriege, vielleicht privat zu studieren, ob ich anders in dem Sektor Fuß fasse oder ob ich Alternativen mir suche. Ne? Also ich bin auch gar nicht festgefahren, was das sein soll. Weil ich habe eben auch in dem ganzen Gespräch in Therapie darüber, wie wenig mich meine Arbeit jetzt erfüllt und was ich mir von Arbeit vorstellen könnte, wie sie mich erfüllen könnte, auch gemerkt, dass es gar nicht so groß darum geht, was ich mache. Solange das etwas ist, was ich selber als wertvoll empfinde, das hätte ich zwar auch bei Musik, weil das eben ein schönes kreatives Outlet ist, keine Frage, aber vor allem auch etwas, was mir ermöglicht, mich mehr zu entfalten. Und da habe ich dann ganz im Scherz gesagt, und das ist nicht abwertend gegenüber Postboten gemeint, aber selbst wenn ich am Ende einmal nur Postbote wäre und eine 30-Stunden-Woche habe und hier ein vernünftiges Leben aufbauen könnte drumherum, dann wäre das auch in Ordnung. Weil dieser ekelhafte Aspekt des ich muss leisten und ich muss performen, du hast es vorhin auch so wunderbar verglichen, ne? Mit diesem Hoch-Performance-Druck, das habe ich nicht mehr. Und das empfinde ich sogar mittlerweile als extrem negativ. Also ich bin zwar nicht gewillt, gar nicht mehr zu arbeiten. Ich bin jetzt nicht irgendwie arbeitsfaul geworden, nur weil ich jahrelang zu viel gemacht habe. Aber ich weiß auch, dass zu viel Arbeiten mir nichts mehr gibt. Und das empfinde ich als unfassbar gesund. Ne? Ja. Und deswegen sollte ich da keinen Weg irgendwie in die Gesundheitsbranche finden. Dann finde ich halt was anderes, wo ich aber dann genug Freiraum habe, zu tun und zu lassen, was immer ich möchte. Weil dieses, das ist, glaube ich, noch der letzte Punkt, den ich da loswerden muss, dieser Teilaspekt dieser Identität von mir leisten zu wollen, die geht eben, wie ich vorhin schon angedeutet habe, auch über die Sache des Missbrauchs hinaus. Also das war auch, ich glaube, selbst wenn ich nicht sexuell missbraucht worden wäre als Kind und Jugendlicher, dass ich ähnliche Probleme entwickelt hätte. Ich hätte dann vielleicht heute nicht so ein krasses existenzielles Problem zum Beispiel, aber ich hätte trotzdem dieses Workaholic-Ding. Und das habe ich in Therapie schon damals aufgearbeitet, als es noch gar nicht darum ging, das aufzulösen. Und darum bin ich davon heute so frei, dass es mir fast egal ist, was ich beruflich tue. Hauptsache, es ist nicht vollkommen sinnlos Und ich kann damit eben mein Leben finanzieren, sodass ich mich wohlfühle.
Ja. Wow. Ich bin gespannt. Ich glaube, wir bleiben privat auf dem Laufenden.
Sehr gerne.
Ja, Marco, ganz, ganz großen Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast, uns hier nochmal ein Update ein Jahr nach unserer letzten Podcast-Folge zu geben. Deine Insights, deine Learnings, ja, die Ups und Downs, die Reflexionen, die auch manchmal erstmal wehtun, aber im nächsten Moment ja doch helfen können und gerade unseren ZuhörerInnen einfach nochmal Mut zu machen. Hey, trust the process. So, es ja. ist ein Weg und am Ende kommt was raus. Und ja, wenn du gut begleitet bist, wenn du für dich einen guten Weg findest, dann bin ich sehr, sehr optimistisch, dass das für dich gut ausgehen wird.
Ich auch. Ich würde sogar noch eine Sache kurz noch einwerfen.
Ja, hau rein.
Ist zwar jetzt nochmal komplett zurückgespult, aber das habe ich leider vergessen zu erwähnen, als wir über die Gerichtsverhandlung gesprochen haben. Das ist mir aber sehr, sehr wichtig, um ehrlich zu sein. Weil wir haben jetzt ganz viel über diese Persönlichkeitsarbeit gesprochen, die extrem schwer ist. Ich möchte gerne noch was loswerden, was extrem einfach und extrem toll und befreiend gewesen ist an der ganzen Gerichtsverhandlung. Weil das war eins der besten Gefühle, die ich je empfunden habe, also in meinem ganzen Leben. Und auch losgelöst von der Missbrauchs- und Therapiegeschichte. Nämlich, als es nach der Gerichtsverhandlung wieder auf den Heimweg ging, bin ich halt wieder mit meiner Anwältin zurückgefahren. Und dann haben wir erstmal uns angeschwiegen, weil ich auch gar nicht wirklich in der Lage war, über irgendwas zu denken oder zu sprechen. Aber als ich dann so ein bisschen zu mir kam und dieses kindliche Gefühl von, ich bin gerade wieder 11, als das abflachte, da habe ich meine Anwältin angesehen und ihr gesagt, ich bin extrem froh darüber, dass ich das alles gemacht habe. Und in dem Moment habe ich angefangen zu weinen, aber aus Freude. Also das hat weder wehgetan zu weinen, noch hat das irgendwie so einen Schmerz in der Brust ausgelöst, wie man das sonst so kennt zum Beispiel, sondern das war pure Freude. Und du hast vorhin schon mal das Wort Glück benutzt. Mhm. Ich glaube, das war echtes Glück. Das war ganz anders als Freude. Das war wirklich so ein, ja, das Wort Seelenheil fällt mir dazu ein. Also, dass man sich wirklich so, wie sagt man, so ganzheitlich, allumfänglich sich zufrieden fühlt. Und als ich mich dann gefangen hatte, sagte ich, das fühlt sich gerade an, wie als hätte ich so eine kosmische Gerechtigkeit eingefordert. Ne? Und das klingt super pathetisch und irgendwie auch so, vielleicht sogar übertrieben positiv, aber trotz dieses ganzen Rattenschwanzes an Negativität, die danach erst aus mir rausgebrochen ist, war dieses Gefühl genauso real wie alle anderen auch. Mhm. Also es bleibt zwar zwiegespalten, aber gleichzeitig hat es auch unfassbar viel Dankbarkeit in sich. Und ich glaube, das ist auch besonders wichtig, wenn man guckt, will ich vor Gericht gehen oder nicht? Weil egal wie viele Probleme die Gerichtsverhandlung mit sich bringt, es hat auch ganz viel Positives. Und ich glaube, das ist immer der Fall, selbst wenn es schlecht möglich ausgeht. Eben aufgrund dieses Dings, das habe ich ja auch heute nochmal angesprochen, man ist für sich selber eingestanden. Und da ist das Ergebnis völlig egal.
Ein wundervolles Schlusswort, Marco. Danke dir für dein Sein und ganz, ganz viel Freude auf der Erforschung deines neuen Werdens, deines neuen Seins und zu schauen, wo es für dich hingeht. Danke dir.
Danke dir auch für die Zeit. Ne? Wie ich auch letztes Mal sagte, ich war super gerne hier und du machst es jedes Mal großartig zu helfen, diese eigene Befangenheit auszudrücken im Sinne von, was ist hier gerade, was spricht der Marco gerade an oder jeder andere Gast auch. Und dadurch wird das für jeden von außen sehr viel greifbarer, glaube ich noch, als nur, wenn ich halt aus dieser subjektiven, verfärbten Blase raus erzähle, wie toll oder wie schlimm oder wie auch immer das gewesen ist. Und das hat auch, und das hast du ja vorhin auch schon mal angedeutet, mir auch bei der Heilung geholfen. Also dieses öffentlich darüber sprechen, mit dir darüber reden und das andere Inspiration holen können. Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber dafür möchte ich mich bedanken.
Danke dir. Das war's mit dem Interview mit Marco Brinkmann. Wenn du mehr Survivor King Geschichten hier haben magst, wenn du mehr Geschichten hören magst von männlichen Betroffenen, dann lass uns das total gern wissen. Schreib uns eine E-Mail an hallo@survivorqueens.de oder eine Instagram-Nachricht und wir freuen uns grundsätzlich immer über Feedback hier im Podcast. Hey! Schön, dass du die Folge bis zum Ende gehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, dann lass uns doch total gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify und oder Apple Podcasts da.
Damit hilfst du, dass dieser Podcast noch mehr Menschen ausgespielt wird. Wenn du dich mehr zum Thema Traumaaufarbeitung einlesen magst, lade dir gerne unser E-Book für 0 Euro herunter oder komme zu einem unserer monatlichen Online-Events wie dem traumasensitiven Meditationsabend mit Elena vom Strong Mind Meditation Podcast oder zu unserem Online-Atelier mit unserer Kunsttherapeutin Claudia von der Lind oder zu einem unserer Webinare mit wechselnden Themen und SpeakerInnen. Du merkst schon, wir haben ganz schön viel zu bieten in der Survivor Queen Welt. Alle Links findest du in den Shownotes. Wenn dir unsere Arbeit gefällt und du uns grundsätzlich dabei unterstützen möchtest, dass wir so coole Projekte wie diesen Podcast hier weiterhin kostenlos produzieren und ausstrahlen können, freuen wir uns über eine Spende, vielleicht ja sogar eine regelmäßige. Und wenn es nur 10 oder 15 Euro im Monat sind, das hilft uns als gemeinnützige Organisation schon sehr. Und damit verabschieden wir uns nun von dir und freuen uns, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Ciao, Kakao!